Riesenmut und Königswürde, unser Titel für die Woche. Und wir folgen dem Leben Davids, sind eingestiegen schon im ersten Buch Samuel und sind gestern schon von Kapitel 16 bis Kapitel 17 gekommen. Ist doch gewaltig, was wir schon geschafft haben. Wenn man bedenkt, dass wir noch eine ganze Reihe von Kapiteln vor uns haben, dann ahnt ihr schon, dass wir es heute Abend ein bisschen rasanter angehen, dass wir einen größeren Bogen schlagen heute Abend. Aber wir haben gesehen, dass dieser David berufen worden ist, gefunden worden ist von Gott in Kapitel 16. Entgegen all dem, was andere Menschen in ihm nicht gesehen haben, hat Gott in ihm genau das gesehen, wonach er gesucht hat, nämlich einen Menschen, der sich auf Gott einlässt, dessen Herz sich neigt vor Gott und der empfänglich ist für das, was Gott vorhat mit ihm. Und damit wird David zu einem Bild für uns, einem Vorbild. Denn das ist das, wozu auch wir berufen worden sind, dass Gott mit uns an sein Ziel kommt und dass wir offen sind für seinen Willen, für unser Leben. Dafür steht David sozusagen auch als Spiegelbild für uns. Haben dann gestern Abend gesehen, dass er bestätigt wird als der, der nicht nur von Gott berufen worden ist mit dieser Salbung durch den Samuel in Kapitel 16, Vers 13, sondern dann auch als der, der von Gott auch befähigt wurde, denn er hat den Geist Gottes empfangen. Und haben jetzt dann gesehen, dass er im Gegensatz zu Saul, der ja als König schon verworfen war, und die beiden werden jetzt so Gegenspieler, dass er sich jetzt bestätigt als der, der tatsächlich in der Salbung Gottes unterwegs ist. Und haben gesehen, dass Saul den Geist Gottes verliert, David ihn bekommt. Und schon am Königshof sehen wir, dass sich der Geist Gottes als stärker erweist als der böse Geist beim Saul. Und wir sehen, David erweist sich als stärker, als vollmächtig, würde ich das benennen. David ist der vollmächtige Gottes, der eindeutig über Saul steht und sich jetzt eigentlich erweist als der wahre König nach Gottes Herzen. Denn das, was Saul nicht mehr ist, oder überhaupt nicht sein kann, das ist David plötzlich. Und David ist der wahre König, das sehen wir. Und das haben wir gestern zunächst mal in dieser kleinen Geschichte gesehen, dass er als Musiker an den Hof des Königs gerufen wird und in seiner Musik sich die Vollmacht des Geistes Gottes erweist. Wunderschön. Das im Lobpreis eigentlich, in diesem Fall wahrscheinlich noch ohne Worte. Aber dass die Musik des Davids vom Geist Gottes gefüllt wird, gebraucht wird, um den Saul zu besänftigen. Das ist am Hof des Sauls und in dem gleichen Kapitel, Kapitel 17, ging es dann aufs Schlachtfeld. Wir haben uns die Geschichte angeschaut, wo jetzt die Philister kommen, ihren stärksten Mann voranschicken, den Goliath. Und der fordert die anderen heraus und sagt, schickt mir einen zum Zweikampf, wir werden den Krieg hier entscheiden. Und keiner traut sich und wir sehen jetzt, dass Saul als König nicht mehr das sein konnte, was er sein sollte, nämlich jemand, der das Volk ermutigt im Kampf gegen die Feinde. Er ist hier schon ohne den Geist Gottes der Angst überlassen. Saul hat Angst, seine Soldaten haben Angst, keiner traut sich, den Feinden entgegenzugehen, aber David, dieser unscheinbare, dieser überraschende Bote von Lunchpaketen, der kommt daher und er sieht den Feind, er hört, wie der Goliath seinen Gott verhöhnt und er reagiert, der kleine Stopsel, der reagiert so, wie der große König es hätte tun sollen und er weist sich dadurch als der wahre König, indem er sagt, der legt sich nicht ungestraft mit meinem Gott an. Und so haben wir die Geschichte gestern gesehen, dass David dem Goliath entgegengeht und ihn tötet. Und wir haben gesehen, dass die Waffe des David nicht unbedingt seine Schleuder ist, sondern seine Waffe ist sein Wissen um den Gott, den er hat auf seiner Seite. Und er sagt, Goliath, dein Problem ist, du hast es nicht mit mir zu tun, als dem Zwerg vor dir, sondern du hast es mit dem Riesen hinter mir zu tun, mit meinem Gott. Und so haben wir gestern gesehen, dass David hier sich als ein Mann, ein König, ein Vollmächtiger, ein Gesalbter nach dem Herzen Gottes erweist und Goliath tötet, haben dann gesehen, dass er sich einreiht zwischen Mose und Elia, die genauso ein starkes Gotteszeichen gehabt haben. Ja, den Ägyptern gegenüber und später dann auch auf dem Karmel diese klaren Machterweise Gottes. Und so sagt David hier, heute soll man sehen, dass Israel einen Gott hat und nicht irgendeinen. Dieser Gott soll sich heute erweisen. Und wir lernen von David erstens mal, dass wir alle unsere Philister und unsere Riesen kennen, aber dass wir wissen dürfen, wenn wir diese ins richtige Verhältnis setzen zu unserem Gott, dann haben die Riesen unseres Lebens die Eigenart zu schrumpfen. Denn im Gegensatz zu unserem Gott muss alles, was gegen uns ist, verkleinert werden, schrumpfen. Und so hat die Geschichte sich gestern da abgespielt. Was ich euch nicht erzählt habe, war dann ein kleines Detail, weil ich habe euch gesagt, ich glaube, dass diese Geschichte auch eine prophetische Geschichte ist, die sozusagen hier schon zeigt, aus was für einem Holz dieser David geschnitzt ist. Er ist ein wahrer König und er ist hier schon inoffiziell das, was er später offiziell sein wird, König. Da ist noch ein kleiner prophetischer Hinweis, den ich beim Lesen dieser Tage eigentlich erst entdeckt habe. Und das ist, dass David ja, und jetzt wird es ein bisschen unschön, dem Riesen ja den Kopf abschlägt und diesen Riesenkopf jetzt nimmt. Und das Spannende ist, dass er nach Vers 54 diesen Kopf des Philisters wohin bringt? Nach Jerusalem, heißt es dort. David bringt den Kopf des Goliaths nach Jerusalem. Das finde ich sehr überraschend. Warum? Jerusalem war noch gar nicht Israels Stadt. Da lebten noch die Feinde. Jerusalem hat David erst erobert und zu einer Stadt Israels gemacht, nachdem er zum dritten Mal gesalbt war und König über ganz Israel war, 2. Samuel. Jetzt bringt er hier aber schon den Kopf seines größten Feindes nach Jerusalem. Und ich kann es eigentlich nur so deuten, dass das eine Art prophetische Handlung ist. Weil in dem Augenblick, wo David später im 2. Samuel Jerusalem erobern wird, melden sich die Philister wieder. Die kommen, kämpfen gegen David und er muss sie da auch wieder besiegen. Als ob er hier sagt, schon prophetisch, Jerusalem ist der Ort, wo alles hinführt. Da geht die Reise hin. Jerusalem ist das Zentrum von allem. Und wenn ich hier einen ersten Feind besiege, dann setze ich den symbolisch schon vor die Tore Jerusalems. Ihr lieben Feinde in Jerusalem, Achtung, der Gesalbte Gottes kommt. Da ist kein Halt. Und es ist auch deshalb sehr schön, weil der weitere Weg, den wir jetzt mit David folgen werden, ist eigentlich ein Kreuzweg. Und es ist ein Weg, der wie Jesus auch nach Jerusalem führte. Und so ist das hier eine Reise. Es ist ein kleines prophetisches Zeichen, das ich da entdeckt habe. Denn wir sehen jetzt in Folge nach der Bestätigung Davids, sehen wir jetzt, wie er sich bewährt. Und wir gehen auf eine Reise mit David. Und was wir jetzt verfolgen werden, ist eigentlich die Geschichte, wie sich der Gesalbte Gottes weiterhin bestätigen und bewähren wird. Und wir werden sehen, dass es eine ganz schöne Zeit ist, die da vergeht, bis der Gesalbte, zukünftige König, tatsächlich König wird. Es ist nicht nur eine zeitliche Reise, die einige Jahre brauchen wird, sondern es ist auch eine schmerzvolle Reise. Es ist ein Weg des Widerstandes. Wir verfolgen jetzt den David auf einem Weg nach Jerusalem sozusagen, der aber ein Weg gepflastert ist mit Widerständen, ein Leidensweg. Widerstände. Und das Interessante ist, dass aber gegen diese Widerstände David jetzt jemand ist, der wächst und wird. Es ist ein Weg des Werdens und des Wachsens bei David, aber ein Weg gegen Widerstände. Das ist übrigens ein Geheimnis des Glaubens und auch des Lebens. An den Widerständen wachsen wir. Ich habe von einem Freund gelernt, gegen den Wind zu kreuzen, zu segeln. Kennt ihr das Geheimnis? Dass man Gegenwind einfangen kann auf dem Segelboot und den Gegenwind für sich arbeiten lassen kann. Das ist das Geheimnis. dass der Glaube im Gegenwind wächst. Was meint ihr, warum die verfolgte Kirche am meisten wächst? Was meint ihr, warum unser Glaube da am meisten wächst, wo er auf Widerstände stößt? Zu dem Maß, wie wir wachsen, werden wir Widerstände erleben. Und zu dem Maß, wie wir Widerstände erleben, dürfen wir wachsen. Das ist der Weg, den wir jetzt mit David folgen werden und wo wir sehen werden, er muss so manche Widerstände überwinden. Es ist ein Weg des Werdens und ich sage, letztendlich ist es ein Weg der Nachfolge. Ein Weg, aber zunächst mal, bevor ich sage Nachfolge, ist es der Weg Christi. Ist der Weg, den Jesus gegangen ist. Und wir sehen an David jetzt, wie sehr sich diese messianische Salbung in seinem Leben erweist gegen alle Widerstände, so wie bei Jesus, ihr Lieben, der auch seinen Weg gegen Widerstände gegangen ist und sich darin erwiesen hat als der Gesalbte Gottes und so auch David. Aber wenn wir von Jesus reden, dann dürfen wir auch von uns als Christen reden, denn David ist für uns ein Bild für uns selber. Nachfolge Jesu. So wie Jesus haben auch wir einen Weg der Widerstände. Das heißt, wenn du Christus nachfolgst, darfst du fröhlich mit Widerständen rechnen und darfst lernen, die auch als Komplimente zu verstehen. Denn da, wo wirklich was passiert aus dem Geist Gottes, da wird der Feind sich zeigen. Punkt. Ist einfach so. Das ist ein geistliches Prinzip. Und der David wird jetzt sich bewähren. Und er hat es mit verschiedenen Feinden zu tun. Und ich habe diese Feinde mal versucht für mich zu orten und auch für mich zu übertragen. Wir werden merken, dass er es mit verschiedenen Feinden zu tun hat. Das eine sind die Philister oder ist der Goliath. Und wenn ich das aus dem Neuen Testament her höre, dann habe ich mir überlegt, was wäre da das Gegenstück für uns Christen aus dem Neuen Testament heraus. Und das ist die grobe Gewalt gegen Gott, die grobe öffentliche Ablehnung. Das Neue Testament spricht von der Welt. Das ist eine Welt ohne Gott. Und wir leben in einer gefallenen Schöpfung, in einer Welt ohne Gott, wo wir als Christen auf Widerstände stoßen werden. Das kann teilweise richtig offene Ablehnung sein. Das könnten die Philister darstellen. Der nächste große Feind, mit dem David es jetzt natürlich die ganze Zeit zu tun haben wird, ist Saul. Saul wird sein Erzfeind. Saul wird zu seinem größten Rivalen. Und ich habe mich gefragt, wofür steht Saul? Und ich habe, glaube ich, drei Antworten, die alle drei Sinn machen, die alle auch biblisch für mich erklärbar und haltbar sind. Saul ist der ursprünglich von Gott Eingesetzte und Gesalbte, der sich dann aber gegen seinen Gott auflehnt und von Gott verworfen wird. Und in dem ist David, ist Saul zunächst ein Typus auch für den Teufel, für den Diabolos. Das ist der Engel Gottes, der ursprünglich für Gott eingesetzt war, sich aber dann gegen Gott erhebt und dann von Gott verworfen wird. Und dann alles dran setzt, um das Ziel Gottes, nämlich Heil für die Menschen, zu verhindern. Von daher wird Saul nicht zum Teufel, das will ich nicht gesagt wissen, aber zu einem Typus für den Teufel. Okay, erste Antwort. Das zweite ist, dass ich in Saul sehe, nämlich den Menschen als das, was der Teufel mit dem Menschen und aus dem Menschen gemacht hat. Es ist der Mensch, der ursprünglich von Gott geschaffen und geadelt worden ist, eingesetzt worden ist und aufgrund seiner Sünde verworfen wurde. Also ist Saul eigentlich ein Typus für den von Gott verworfenen Menschen und seiner Bosheit überlassenen Menschen, der in seiner Gottlosigkeit sozusagen seinen Weg geht. Und das Dritte, nach dem Teufel, nach dem gefallenen Menschen, wird jetzt Saul zu einem Typus für die Verantwortlichen des Volkes Israel später. Wenn wir ins Neue Testament kommen, dann werden wir sehen, dass Jesus als der wahre David, als der Messias, auf einen unfassbaren Widerstand stößt, der genauso böse ist, wie der, den David durch Saul erlebt. Saul verkörpert den Widerstand Israels gegen den Gesalbten Gottes, nämlich gegen Jesus. Und so auch Saul hier, der hat eins verstanden, dieser David ist tatsächlich von Gott eingesetzt. Und er wendet sich, er wehrt sich gegen das Offensichtliche. Und genau das ist die Sünde, die nachher Gott auch dem Volk Israel vorwirft. Ihr habt euch gesperrt gegen das Offensichtliche, nämlich dass dieser Jesus tatsächlich Gottes Sohn ist und der Messias. Ihr wollt das Offensichtliche nicht wahrhaben. Also, Saul ist ein Typus für den Teufel, der durcheinander bringt, aber der vor allem zerstören will. Er ist ein Typus für den an die Sünde verlorenen Menschen, aber er ist auch ein Typus für das Volk Israel, das sich gegen Jesus sperrt. Bleibt aber ein dritter Feind neben den Philistern und Saul. Und ich würde sagen, das ist der größte Feind, den David kennt und dem er begegnen muss. Und das ist sein eigenes Herz. Ich glaube, der ärgste, perfideste Feind, den David kennt, ist nicht einer von außen. Er hat zu kämpfen mit seinem eigenen Herzen. Das ist der schwerste Kampf. Das ist der größte Feind. Werden wir sehen, wenn wir seiner Geschichte folgen. Und wir wollen heute Abend so ein bisschen das Bild für uns sehen, wie sich dieser Gesalbte in der Vollmacht des Heiligen Geistes erweist und zeigt. Und das fängt dann ab Kapitel 18 an, wo eben gerade der David seinen Triumph über Goliath gefeiert hat. Und er ist jetzt auch der Gefeierte im ganzen Volk. Und dann nimmt die Geschichte ihren Lauf. Und dann wird sozusagen wird es ein Weg werden bis zum Ende von dem ersten Buch Samuel zwischen Saul und David. Es ist eigentlich ein Duell, es ist ein Ringen zwischen diesen beiden Feinden, Saul und David, zwischen diesen beiden Lebensarten, mit Gott, ohne Gott, ja, ohne den Geist, mit dem Geist. Es sind diese beiden Arten zu leben. Wir könnten auch sagen, Leben im Fleisch, das ist Saul, oder Leben im Geist, das ist David. Das beides ringt hier miteinander. Und wenn wir diesen Weg verfolgen, dann möchte ich euch zunächst mal zeigen, wie sich der Saul da erweist. Was erkennen wir vom Saul interessanterweise? Der Saul merkt, dass der David sozusagen durch seinen Sieg über Goliath sich erwiesen hat als der wahre König. Er sieht, dass er von Gott bestätigt wird. Er sieht, dass er vom Volk geliebt wird. Und das gefällt ihm gar nicht. Und du merkst zunehmend, dass Saul jetzt in einer Umnachtung seines Herzens sich immer mehr verliert an Eifersucht, an Angst vor David. Das lese ich euch vor. In Kapitel 18 heißt es nämlich in Vers 12, und Saul fürchtete sich vor David, denn der Herr war mit ihm, aber von Saul war er gewichen. 18 Vers 12 fasst zusammen, was zwischen den beiden Männern passiert. Saul hat Angst vor der Vollmacht Davids. Er weiß sich schon als der Verlierer. Er hat Angst vor David, der große König, hat Angst vor diesem kleinen Burben. Warum? Weil er spürt, Gott ist mit ihm. Und diese Angst, ihr Lieben, die drückt sich beim Saul aus, indem sie sich verliert in Hass, in Eifersucht, in krankhaftem Hass. Und das sehen wir, wie sich das so entwickelt beim Saul. Was sehe ich für eine Entwicklung bei ihm? Ich sehe zunächst mal, dass er am Ende von Kapitel 17 sehr überraschend fragt, wer ist denn dieser, der den Goliath besiegt hat? Und ich sage, hallo Saul, der war regelmäßig bei dir, hat dir was vorgesungen. Das war dein Waffenträger, Saul. Du erkennst ihn nicht. Irgendwas ist beim Saul schon nicht mehr ganz gerade. Der hat schon keinen klaren Kopf mehr. Der erkennt David nicht. Obwohl David regelmäßig bei ihm war. Der ist schon verwirrt. Der ist schon irgendwie nicht mehr ganz bei sich selbst. Der ist so mit sich selbst beschäftigt, vielleicht auch mit seinem Ärger und Zorn, was auch immer. Auf jeden Fall, er erkennt da, finde ich ganz interessant. Dann hört er in Kapitel 18, wie das ganze Volk David besingt. Und sie sagen, Saul sei Ehre, der hat 1000 erschlagen. David aber hat 10.000 erschlagen. David ist der Volksheld. David wird gefeiert. Ihr Lieben, sowas macht was mit dem König. Wenn es um Führung geht, übrigens habe ich eins verstanden über die Jahre. Es gibt Könige, denen man folgen muss. Das war Saul. Und es gibt Könige, denen man folgen will. Das ist David. Es gibt Leiter, denen man folgen muss. und die fordern das ein. Man muss ihnen halt folgen, weil sie halt Könige sind, Autorität haben. Aber dann gibt es andere, deren Geheimnis ist nicht ihre Position, deren Geheimnis ist ihre Person. Denen will man folgen. Und Saul merkt, dass der David ein Leiter ist, dem man folgen will. Das Volk folgt von Herzen mehr dem Saul, dem David als dem Saul. Er verliert Autorität. Dann sieht er sogar, dass seine beiden Kinder sich an den David verlieren. Im Lauf der Kapitel, ich kann euch nicht alles vorlesen, sieht man zunächst mal Jonathan. Saul merkt, dass sein Sohn Jonathan zum besten Freund von David wird. Das darf ja wohl nicht wahr sein. Mein erstgeborener Sohn wird Freund meines Erzfeindes. Der liebt David mehr als mich. Und das wird nachher auch sich beweisen, das wird auch David auf den Punkt bringen, dein Vater weiß, dass du mich liebst. Jonathan im Hause Sauls. Das zweite ist die Michal. Wir lesen nachher, dass Saul merkte, dass seine Tochter Michal den David mehr liebt als den Vater und dass die Michal sogar nachher den David vor ihrem Vater Saul rettet. Also Saul merkt, dass nicht nur sein Volk an David verloren geht, sondern auch seine eigene Familie. Ihr Lieben, sowas macht was mit einem Vater, mit einem König. Und dementsprechend wundert uns das jetzt nicht, wie er sich verhält. Nun, Saul ist ein Opportunist. Der will zunächst mal noch nicht allen zeigen, was in seinem Herzen eigentlich abgeht. Also tut er formal öffentlich das, was er versprochen hatte. Er setzt David ein als einen Hauptmann, holt ihn in sein Haus, überschüttet ihn und mit Geld und mit Vorrechten und gibt ihm dann auch seine Tochter zur Frau. Also formal hält er ein, was er versprochen hatte, weil er eins nicht ist auch noch verlieren, den letzten Respekt des Volkes will er nicht verlieren. Also er hat sie noch ein bisschen im Griff. Aber zwischendurch in Kapitel 18 merkt man schon, dass er sich nicht mehr im Griff hat. Da gibt es einen Moment, da greift er zum Speer und will David schon töten. Passiert nicht, gelingt nicht, aber man merkt, der böse Geist kommt wieder. Er ist total geplagt. In seinem Herzen brodelt es. Nach außen kann er sich noch halbwegs halten, weil er ja den Ruf im Volk nicht ganz verlieren möchte. Und sagt dann, okay David, du wirst mein Schwiegersohn und darfst meine Tochter haben. Habe ich ja versprochen gehabt. Wer Goliath besiegt, kriegt meine Tochter. Das sagt er laut und öffentlich, nur um dann stillheimlich andere Fakten zu schaffen. Wir lesen dann in Kapitel 18, 17, dass er die Tochter Merab, die er eigentlich dem David versprochen hat, jetzt einem anderen Mann zur Frau gibt, als ob er so einen kleinen Stich versetzen will. Machtspiele. David, ich bin hier immer noch der Chef im Haus und du kriegst nicht die Tochter, die du haben wolltest, du kriegst halt die kleine Michal. Und so muss er mit der Michal Vorlieb nehmen. Das ist eine Demütigung. Er beginnt David zu demütigen. Ja, und das beißt natürlich am David, ist auch logisch. Der hat sich schon so auf die Merab gefreut, jetzt muss er die Michal heiraten. Naja, okay, gut. Dann aber sagt Saul was anderes. David, du kriegst meine Tochter Michal, aber du musst mir einen Brautpreis liefern. Augenblick mal, hallo? Den Brautpreis habe ich dir geliefert, das war der Kopf vom Goliath. Ich habe gezahlt. Ungerechtigkeit. Er behandelt David sehr ungerecht und sagt, na, du musst noch mal zahlen für die Michal. Und ich habe auch einen Preis für dich definiert. Ein relativ kleiner Preis, sagt er. Nur 100. Ja, 100 was? Tja, jetzt wird's heikel. 100 Vorhäute von Philistern. Oh. Also ich würde sagen, als Mann verspreche ich euch, eine Vorhaut lässt kein Mann einfach so von sich nehmen. Ja, das ist das Sensibelste, was einem Mann genommen werden kann. Und wenn du 100 Vorhäute von Philistern, den Feinden, holen sollst, heißt das, du musst dich mit diesen 100 Männern anlegen, die das verteidigen werden, was sie nicht verlieren wollen. Und das war der Trick beim Saul. Er wollte, dass der David dadurch sein Leben verliert. 100 wilde Philister, die werden mit David schon fertig werden. Und David, werden wir dann gleich sehen, wie er dann mit dem reagiert. In diesem Fall, er sagt, okay, passt, ich bin halt treu und ergeben. Wenn du meinst, ich soll 100 Vorhäute zahlen, okay, dann zahle ich es halt. Geht und bringt Saul kurzerhand 200 Vorhäute. Er legt noch einmal drauf, verdoppelt das Ganze. Ja, und zeigt damit nicht nur, dass er auch bei all der Demütigung durch den Saul loyal bleibt. Er macht gar kein großes Thema um die Ungerechtigkeiten. Er schafft einfach Fakten in seiner Integrität. Er sagt, okay, dann mache ich das. Und gleichzeitig Fakten mit seiner Vollmacht. Ich lege mal das Doppelte drauf. Ja, von wegen, ich gehe drauf, ich lege noch einen drauf, nach dem Motto. Ja, und so also gibt es die Geschichte, die so ein bisschen so zwischen Schwiegervater und Schwiegersohn da abläuft. Aber dann hat eben David seine Frau bekommen, die Michal, und Saul muss sich irgendwie in das fügen. Das ist ja auch offiziell so gesagt worden. Aber zunehmend finden wir jetzt raus, dass mit Kapitel 19 folgenden Saul sich immer weniger unter Kontrolle hat und seinen Hass gegenüber David immer öffentlicher austrägt, bis irgendwann deutlich wird, das macht er öffentlich und jeder im Volk weiß inzwischen, Saul will David töten. Und daraufhin entscheidet sich David, muss David eine Entscheidung treffen. Was mache ich jetzt? Ich bin hier eigentlich der von Gott eingesetzte nächste König. Ich erweise mich durch meine ganze Art als die eigentliche Autorität. Das Volk liebt mich, das Haus Davids liebt mich, ich habe alle Sympathien auf meiner Seite. Es wäre jetzt eigentlich ein kleines, eine Palastrevolte anzustiften, den Palast zu stürmen, den König zu stürzen. Es wäre ein kleines für mich mal eben jetzt hier einen Putsch zu machen. Und David widersteht dieser Versuchung. Er sagt, ich mache keine Palastrevolte, ich warte auf Gottes Zeit. Wenn Gott sagt, ich werde König, dann wird er auch den Zeitpunkt zeigen. Und dann muss es auch auf seine Weise geschehen. Ich werde mir nicht holen, was mir von Gott zusteht. Übrigens, das ist eine der Ursünden im Alten Testament. Es gibt eine ganze Reihe von Menschen, gerade Männer, die sich von Gott genommen haben, was ihnen von Gott her zusteht, nur sie haben es auf die falsche Weise zur falschen Zeit geholt. Ein Jakob war so einer. Ja, der hat sich selber geholt, was ihm von Gott her zustand, aber er hat nicht auf Gott warten wollen. Die Aufgabe des Davids, die Lektion ist, auf Gottes Zeit zu warten. Für das, was Gott mit mir vorhat. Gott nicht voranzupreschen. Nicht ungeduldiger zu sein als der Heilige Geist. Das ist die Lektion, die David lernen muss. Er hat sie hier im Griff. Er wird dazu befähigt. Er haut ab. Und so sehen wir, dass David jetzt auf die Flucht geht und vor Saul flieht. Und jetzt wird Saul seinen ganzen Einsatz darin investieren, dass er den David jagt und er will den David um alles in der Welt aus der Welt kriegen. Und wir beobachten einen Saul, der so in sich, an das Böse verloren hat, so von seinem Hass zerfressen wird und nur noch ein Ziel hat, diesen Gesalbten Gottes zu töten, dass er alles andere liegen lässt, nur um diesem Ziel zu folgen. Und wir sehen nachher dann, dass er tragisch endet. Ende vom ersten Buch Samuel zeigt uns, dass dieser Saul, der derart sich ans Böse verloren hat, nachher keine andere Wahl mehr hat, keinen Ausweg mehr sieht, außer sich selbst das Leben zu nehmen. Er ist so an die Dunkelheit verloren, dass er keine Möglichkeit mehr hat. Er ist so verhärtet, das ist Gericht Gottes fast. Er kann nicht mehr. Und ich habe mich gefragt, warum tust du nicht Buße mal irgendwann, Saul? Ach, sagt er, ich habe ja zwischendurch mal auch Anzeichen der Buße gehabt. Das ist das Spannende, dass Saul sogar zwischendurch mal Anzeichen von Reue zeigt, aber keine Buße. Das ist auch so bei diesen oft geplagten, vom Bösen geplagten Menschen. Manchmal meldet sich das religiöse Gewissen und so ein bisschen schlechtes Gewissen hat man dann, zeigt Reue, aber keine Buße. Saul zeigt Reue, aber keine Buße. Er ist am Ende seiner Unbußfertigkeit überlassen, seiner Herzenshärte. Und es gibt keinen Raum mehr für ihn, Buße zu tun. Die einzige Wahl für ihn ist der Selbstmord am Ende von diesem Buch. Aber noch mal tragischer ist das, was kurz vorher passiert. Ihr kennt die Geschichte. Saul weiß um sein Ende, weiß, dass Gott ihn verstoßen hat und in seiner Dunkelheit. Er merkt auch, er kann gegen den David nichts anhaben. Da tut er einen letzten verzweifelten Akt. Er geht zu einer Hexe, zu einer Hellseherin, drei Kapitel vor Ende vom ersten Buch Samuel, Und er geht, und das ist so schräg, was da jetzt passiert. Er geht zu dieser Frau, der man nachsagt und die offenbar auch in der Lage war, mit Toten Kontakt aufzunehmen. Und er geht zu dieser Frau, um durch diese Frau mit dem verstorbenen Propheten Samuel Kontakt aufzunehmen. Samuel war für ihn die Stimme Gottes, die er aber verworfen hatte, nicht mehr gehört hatte. Samuel war inzwischen gestorben und in seiner totalen Umnachtung will Saul nur noch Samuel hören und will irgendwie Samuels Stimme hören. Irgendwas in ihm regt sich, irgendwas Religiöses in ihm regt sich. Ich will dann doch nochmal diese fromme Instanz hören in meiner Verzweiflung, aber er wählt einen absolut gottlosen Weg dazu. Gott hatte verboten, diesen Weg zu wählen. Gott hatte verboten, diese okkulten Praktiken zu nutzen. Gott hatte verboten, und das hatte nicht nur Gott verboten, er geht zu dieser Frau und er muss sich verkleiden. Warum? Weil er als König selbst ein Gesetz erlassen hatte, dass das verboten ist. Er bricht sein eigenes Gesetz. Und dann kommt er zu dieser Frau und sie sagt, was machst du hier, wer bist denn du? Weißt du nicht, dass der König das verboten hat? Und er sagt, ja, ich weiß. Ich bin's ja, sagt er ihr nicht, aber er weiß es ja. Also er ist total verzweifelt. Das ganz Schräge ist, dass das funktioniert. Das ist für mich eine der rätselhaftesten Geschichten in der Bibel, dass tatsächlich über dieses Medium Saul Kontakt bekommt mit dem verstorbenen Samuel, heißt es dort. Und dass Samuel sagt, was willst du von mir? Beschwert sich. Und Saul sagt, ich bin verzweifelt, ich brauche deine Hilfe. Und sagt Samuel, hey, du hättest das echt sparen können. Morgen bist du sowieso tot. Lass mich ruhen, lass mich schlafen, es ist gerade so gemütlich, sagt Samuel. Lest mal nach, spannend. Das ist für mich ein Geheimnis, dass da mitten in diesen, ich kann es ja fast nur okkulten Praktiken oder übersinnlichen Erfahrungen, offenbar auch Gott irgendwie mit drin ist und auch das funktioniert. Aber es ist uns eindeutig verboten, das zu tun. Das ist so. Aber es funktioniert. Und vielleicht heißt es auch, dass wir am Ende sehen, dass dieser Saul sich vielleicht völlig an okkulte Bindungen verloren hat. Er ist völlig an okkulte, finstere Mächte verloren. Da ist kein Raum mehr für Licht, kein Raum mehr für Buße. Wow, Saul. Und Saul versinnbildlicht eigentlich, was Paulus mal sagt, der Lohn der Sünde ist der Tod. Der Lohn der Sünde, der Lohn des Unglaubens, der Lohn des Ungehorsams ist die Selbstzerstörung. Die Sünde führt dazu, dass der Sünder sich selbst zerstört. Dafür steht Saul. Am Ende ist seine eigene Zerstörung. Er nimmt sich selbst das Leben. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Dafür steht Saul. Aber da, wo viel Schatten ist, ihr Lieben, da, wo viel Schatten ist und dafür steht Saul, da leuchtet das Licht umso heller. Und das ist der David. Umso erstaunlicher ist es, wie ein David mit dieser verkörperten Macht des Bösen, dem Saul, umgeht und wie er sich in dem Ganzen bewährt. Wir haben schon gesehen, dass er sehr unschuldig daherkommt, dem Saul zunächst treu und ergeben dient. Er tut seinen Job, er gibt mehr als erwartet. Er erweist sich als überraschend vollmächtig, aber nicht so draufgängerisch, sondern er ist es einfach in seinem Gehabe. Er ist einfach sich selbst. Er fragt immer wieder auch nach Gott. Wir sehen, dass er regelmäßig im Gespräch ist mit Gott. Er fragt Gott um Rat. Soll ich das tun oder das tun? Er ist in einer direkten Verbindung, wie Jesus selbst, der ständig mit dem Vater im Gespräch war. Was soll ich tun? Wen soll ich erwählen von Jüngern und so weiter? Er war immer im Gespräch mit seinem Vater. Du siehst David ständig im Gespräch mit Gott. Was soll ich tun? Gott ist für ihn die eine und große Instanz, an der er alles misst. Er ist ganz gottzentriert. Das macht ihn aus. In dieser Gottzentriertheit findet er Unterstützung. Er holt sich Unterstützung. Und die eine holt er sich, die andere wird ihm geschenkt. Wir werden morgen früh etwas mehr über den Jonathan reden. Gott unterstützt David in seinem Weg durch den Jonathan. Jonathan wird ihm als Freund geschenkt Und Jonathan dient dem David, indem er seinen Glauben an Gott stärkt, heißt es. Ja, großartig. Gott versorgt David mit einem Freund zur Linken und recht lesen wir, dass der David sich nachher beim Samuel ausweint und zum Samuel geht, dem Propheten Gottes, der jetzt gerade noch lebte. Also David holt sich Unterstützung, auch weil wir sehen, dass sein Glaube immer wieder ins Wanken kommt, dass er müde wird, dass er zweifelnd wird. Er braucht Unterstützung und er holt sich die und er lässt sie zu. Das ist ein großes Zeichen, dass David nicht allein bleibt. Er holt sich Unterstützung. Und wir sehen dann zwei Geschichten, die in einer ganz besonderen Weise zeigen, wie David mit Saul umgeht und mit sich selbst. Aber bevor ich das sage, in Kapitel 24 und 26 ist das, 1. Samuel, möchte ich nochmal darauf hinweisen, wie David am Ende über Saul spricht. Saul ist tot, am Ende von 1. Buch Samuel und zu Beginn vom 2. Buch Samuel erfährt David davon und anders als wir es erwarten würden, macht er kein Jubelgeschrei und sagt, endlich ist mein Feind tot. Wir sehen David, wie er trauert um Saul. Denn das bezeugt das, was wir die ganze Zeit beim David beobachten können. Bei all dem, wo der gesalbte König Saul gegen ihn ist, lässt sich David seinen Respekt vor Saul nicht nehmen. Nicht um Sauls Willen, sondern um Gottes Willen. David ist unfassbar radikal gottzentriert. Ich liebe meinen Feind nicht um seinetwillen, sondern um Gottes Willen. Menschen geben uns oft keinen Grund, sie zu lieben. Feindesliebe heißt nicht, dass ich den Menschen um seinetwillen lieben muss. Feindesliebe heißt, ich liebe den Menschen um Gottes Willen. Ich muss keine Sympathien empfinden. Glaubt ihr, dass David irgendeine Sympathie empfunden hat für den Saul? Die war ihm ausgetrieben worden. Er liebte Saul um Gottes Willen. Und er respektierte den Gesalbten Gottes. Und das zeigt sich nachher, indem er nach dem Tode Sauls ihn betrauert, ein Lied schreibt über ihn und ihn als Helden feiern lässt im Volk. Unfassbare Größe, die David zeigt darin. Unfassbar. Und das Ganze kommt jetzt auch in zwei Geschichten sehr schön zusammen, die uns interessanterweise zweimal erzählt werden. Und das ist Kapitel 24 und 26. Da haben wir zwei Geschichten erzählt bekommen, 1. Samuel 24 und 26, die sich sehr ähneln. Und ich möchte euch nur eine erzählen davon. Die zweite könnt ihr selber mal nachlesen. Es ist das gleiche in Grün, nur ein anderer Ort, andere Situation. Aber dass es uns zweimal erzählt wird, ihr Lieben, hat was zu sagen. Im hebräischen Denken wird etwas, was wichtig ist, mindestens zweimal bestätigt und bezeugt. Mit diesen beiden Geschichten, das sind so zwei Zeugen für den Charakter des David. Darin erkennst du eigentlich die Art Jesu an David. Und das ist erkennbar zum Beispiel eben an dieser Geschichte in Kapitel 24, die ich euch da so ein bisschen nach erzählen möchte. Das ist so unsere gute Nachtgeschichte heute. Faszinierend, denn das ist da, wo David jetzt mit seinen inzwischen 600 Mann, die sich zu ihm gesellt haben, so als auf der Flucht ist er ja unterwegs in der Natur, in den Bergen. Das hat er bei seinen Schafen gelernt, sich zu orientieren. Er ist jetzt wie so ein gejagtes Tier unterwegs, kennt sich da ja aus, aber hat immer mehr Leute um sich herum und muss vor Saul fliehen. Und da kommt er nach En-Gedi. Und er hört, Saul ist hinter mir her mit 3000 Soldaten. 3000 Soldaten gegen uns 600 Mann. Haben wir keine Chance, Leute? Also verkriechen wir uns. Und sie finden da unten eine schöne Höhle und sagen, da gehen wir rein, hoffen, dass der Saul uns da nicht findet und schön fröhlich vorbeizieht. Sie gehen oben in diese Höhle, ganz hinten rein, ganz still. Saul kommt mit seinen Soldaten und sie hoffen, dass die jetzt draußen vorbeiziehen. Aber nein, just vor der Höhle lässt Saul seine Soldaten anhalten und sagt, ihr Lieben, es tut mir leid, ich muss mal dahin, wo auch die Könige mal zu Fuß hin müssen, wo alle Könige mal hin müssen. Ich muss mal aufs Klo. Und der König hält an, muss aufs Klo und er sucht sich einen Platz, Gebüsche jetzt nicht genügend, eine Höhle. Und er geht zu der Höhle und kommt just in die Höhle hinein, wo David mit seinen 600 Mann hinten drin hockt. Und es wird uns beschrieben, wie die ja zuschauen. 600 Augenpaare sehen dem König zu, versteckte Kamera, ja? Versteckte Kamera auf der Toilette, ja? Sie schauen zu, wie der König Saul da vorne jetzt sein Geschäft erledigt. Und das scheint so mühsam gewesen zu sein, das Geschäft, dass er sich kurz darauf dann erstmal hinlegt und eine Runde schläft. Ja, das muss also wirklich Schwerarbeit gewesen sein. Und sie sehen zu, wie Saul sich dann vorne in der Höhle hinlegt und schläft. Hören ihn schnarchen. Und jetzt glaube ich, dass David den größten Kampf seines Lebens führt. Warum? Vor ihm liegt sein Erzfeind. Und hat genug Zeit zu überlegen, den Film innerlich ablaufen zu lassen, was der Saul ihm alles angetan hat. Und da liegt er. Dann hat er neben sich seine 600 Männer, die ihm jetzt alle einflüstern, David, deine Chance. Du musst hin, den holst du dir. Hey, und das sagen sie nicht nur als Männer, sie kommen doch fromm daher und sagen, hey, das ist die Gelegenheit des Himmels, den hat Gott dir serviert, David. Das ist das Gefährliche, dass die Versuchung hier oft auch noch fromm daherkommt. Was meint ihr, wie viel der Teufel auch in unseren Frömmigkeiten uns oft verführt? Weil unser frommes Denken auch ganz schräg ist. Also sie überzeugen ihn auf die fromme Weise, das ist deine Chance. Wenn du den jetzt nicht tötest, machst du dich schuldig an Gott sozusagen. Und was muss der David für einen Kampf geführt haben? Und ich glaube, der größte Riese seines Lebens war in seinem eigenen Herzen. Steche ich zu oder nicht? Hole ich mir, was mir eigentlich zusteht oder nicht? Und dann sehen wir, wie die Geschichte uns das ganz spannend erzählt. Er geht nach vorne, nimmt sein Schwert und du erwartest, dass er zusticht? Nein, er nimmt sich ein Stück von dem Gewand des Königs, schneidet es ab und kriecht zurück und lässt den König fröhlich weiterleben und weiterschnarchen. Und jetzt muss er sich seinen Männern erklären. Sag mal, spinnst du? Er muss sich den erklären, kann aber nicht laut werden, weil die dürfen ja den König nicht aufwecken. Auf jeden Fall warten sie ab, bis der König wieder aufwacht, rausgeht aus der Höhle und bis er unten zu seinen Leuten kommt. Jetzt wäre das normale, clevere Verhalten zu sagen, jetzt warten wir wenigstens, bis er weg ist. Aber nein, der David setzt noch einen drauf. Nicht nur, dass er den Saul verschont, er liefert sich selber jetzt aus. Kaum ist der Saul unten bei seinen Soldaten, kommt David vorne an den Eingang der Höhle und ruft ganz laut, Saul, hier bin ich. Und hält ihm seinen Gewandzipfel entgegen, sagt, schaut mal hier, ich war hier, hier sind wir alle mit unseren Männern, ich hätte dich töten können und ich hab's nicht getan. Und was macht David da? Er liefert sich eigentlich aus und er macht sich verletzbar. Saul, das wäre ein leichtes gewesen für Saul jetzt, hochzukommen und die sind hier alle an der Wand gestanden, die 600 Männer mal eben platt zu machen. Hey, die waren gefangen. Die waren gefangen. Wie dämlich kann man sein, müssen seine Männer gedacht haben, dass du dich jetzt auch noch da zeigst. David liefert sich voll und ganz nicht an Saul aus, ihr Lieben. Das macht ihn aus. An wen liefert er sich aus? An Gott. Er ist radikal gottzentriert. Er sagt, hallo, lieber Saul, ich weiß, du willst mich töten. Hier bin ich. Lass Gott entscheiden. Wenn Gott will, dass du mich heute tötest, dann töte mich. Aber mein Leben ist in Gottes Hand. Du kannst mir das Leben nicht nehmen, wenn Gott dir das nicht erlaubt. Mama mia, ihr Lieben, das ist eine Vollmacht. Weil er sich völlig abgibt und überlässt an den Willen Gottes. Und er sagt damit, Gott, du musst entscheiden heute. Du stehst zwischen uns. Und ich kämpfe nicht auf eigene Mittel und auf eigene Weise. Gott, du musst entscheiden. Und ihr Lieben, die Vollmacht dessen sieht man jetzt an der Auswirkung auf Saul. Saul kann nicht anders, als vor dieser gewaltigen Kraft des Davids auf die Knie zu gehen. Und du siehst, wie er sich hinwirft und sagt, David, du Gesalbter Gottes, was ist das? Du hättest mich töten können. Ich kann das nicht fassen. Ich danke dir und ich bitte dich um Verzeihung. Du siehst einen Saul, der sich vor dieser göttlichen Vollmacht des David beugen muss. Vor diesem König muss man die Knie beugen. Das ist die Vollmacht des Geistes Gottes, vor dem muss der ärgste Feind sich verbeugen. Großartig, diese Macht. Diesen Ausdruck auch beim David an Demut, an Vertrauen an Gott, aber auch wie er jetzt nicht mit eigenen Waffen kämpft, sondern das Kämpfen Gott überlässt. Und er sieht jetzt, wie der Saul dann unverrichtete Dinge abzieht und er geht, nur um zwei Kapitel später das Gleiche nochmal zu tun. So tief ist es mit der Reue des Sauls geschehen. Der hat keine Buße getan. Der ist im Augenblick zutiefst berührt worden, beschämt worden, aber kurz darauf hat er es schon wieder bereut, dass er nicht getötet hat. Und er macht die schon wieder auf mit seinen Soldaten, um David jetzt aber dann zu erwischen, nur um in die gleiche Situation zu kommen, dass Saul sein Leben, David sein Leben wieder verschont. Das ist dann Kapitel 26. Aber ihr Lieben, das ist so ungemein stark. Mich erinnert das an meinen Freund, den Yassir. Viele von euch kennen vielleicht den Yassir Erik, Südsudanese aus Khartoum, Sudanese aus Khartoum, ehemals Muslim in einem hochfanatischen Umfeld groß geworden, der dann Jesus kennengelernt hat, Christ geworden ist, seine muslimische Familie, seinen Hintergrund verlassen musste, geflüchtet ist, für tot erklärt worden ist von seinem eigenen Vater. Ist ganz berührend, der Yassir, wie er die Geschichte erzählt, wo er an seinem eigenen Grab stand und den Grabstein gelesen hat und gesehen hat, wie seine eigene Familie ihn für tot erklärt. Ihn gibt es nicht mehr. Und dann sagt er, und in dem Augenblick spüre ich eine Hand auf meiner Schulter und ich sehe niemanden, aber ich spüre ihn. Und er sagt, du stehst vor deinem eigenen Grab und die Leute glauben, du bist tot, gell? Aber du lebst. Mir geht's genauso. Die Menschen glauben, sie haben mich getötet, aber ich lebe. Er sagt, das war Jesus. Ganz berührend. Er ist dann in den Südsudan, hat dort seine deutsche Frau kennengelernt, die damals mit Schloss Klaus als Missionarin dort war, ist dann mit der deutschen Frau nach Deutschland gekommen und ist dort seit vielen Jahren als Theologe, als Evangelist. Und ich habe ihn vor einigen Jahren gefragt, hast du Angst vor den Anfeindungen von Muslimen, du als Konvertit? Und er sagt, ja, ich habe ihn einige Male erlebt, wir haben manches miteinander erlebt. Er erzählt mir auch ständig seine Geschichten. Er gilt in Deutschland als einer der zu schützenden Personen. Der Verfassungsschutz will sein Haus schützen. Sie wollen ihn eigentlich in ein geheimes Haus umziehen. Er hat mir überlegt, seine Identität zu ändern. Und irgendwann sagt er, nee, mach ich nicht. Und sie verweigern jeden Schutz. Und er sagt, ich lebe hier und ich lebe hier so lange, wie Jesus es will. Und das gibt ihm eine Vollmacht, auch ganz offen, auch über den Islam zu reden. Und er ist einer, der sehr offen über den Islam redet, aber sehr liebevoll. Einer, der Muslime gewinnt für Christus, aber der auch nicht naiv ist über das, was dahinter steckt. Aber er ist unheimlich mutig und ich habe in den letzten Jahren oft gedacht, das Geheimnis seiner Vollmacht ist, dass er sagt, mein Leben ist nicht in meiner Hand. Ist auch nicht in der Hand von möglichen Menschen, die mich töten wollen. Mein Leben ist in der Hand Gottes. Und solange er will, dass ich lebe, lebe ich. Und ihr Lieben, wenn ihr den mal erlebt, das ist gewaltig. Da spürt man diese Vollmacht. Da spürt man diese Kraft. Da habe ich dran denken müssen, als ich diese Geschichte gelesen habe vom David. Das ist diese Kraft, die von Christus ausgeht und die in der Christusart verborgen liegt. Ja, und so haben wir diese Reise gemacht. Ihr müsstet auch selbst mal lesen. Ich mache euch Mut, mal diese Kapitel bis zum Ende vom ersten Buch Samuel zu lesen. Wer jetzt noch glaubt, die Bibel sei langweilig, dem kann ich nicht helfen, ihr Lieben. Also wer jetzt noch glaubt, Bibellesen ist was für alte Leute, dem kann ich nicht helfen. Das ist Hollywood pur, das ist spannend. Da ist alles drin, was du brauchst für Action und für Spannung. Lies es dir selber. Und dann staune einfach über das, was so ein Mann aus der Salbung Gottes heraus verkörpern kann. Und dann denke daran, das ist deine Aufgabe, deine Berufung. Das ist unser Ruf in dieser Welt, die Jesusart so zum Ausdruck kommen zu lassen, in dieser Liebe, in dieser Feindesliebe, in dieser Demut. Auch, es ist unser Ruf auch, diesen Weg des Widerstandes zu gehen und auszuhalten. Und wisst ihr, der Weg des Christen besteht aus oder ich habe immer gedacht, die Formel des Wachstums ist Zeit plus Schmerz. Die Formel des Wachstums als Christen ist Zeit und Schmerz. So wachsen wir. Und das ist beim David auch. Zeit plus Schmerz bedeutet Wachstum. Und er wächst immer mehr hinein in das, was Gott immer schon in ihm gesehen hat und was Gott aus ihm machen wollte, nämlich einen Menschen nach seinem Herzen und einen König, der die Art Gottes widerspiegelt. Soweit von meiner Seite mal, und ich möchte es heute Abend gerne wieder öffnen, auch für eure Rückmeldungen, für Ergänzungen. Was macht das mit euch? Es ist entweder oder, entweder Geist oder Fleisch, entweder mit dem Geist oder ohne den Geist. Das ist auf jeden Fall die Botschaft. Aber wir sehen eben leider auch, das muss ich an der Stelle euch auch schon prophetisch verraten, denn morgen Abend werden wir über die Schattenseiten dieser Lichtfigur reden müssen. Und wir werden sehen, dass auch beim David mitunter auch die Halbherzigkeit Platz hatte. Dass auch der David dem... Das Problem ist ja, der David war immer in der Gefahr, seinem Feind ähnlich zu werden, dem Saul ähnlich zu werden. Und die Frage ist immer, wie viel vom Saul lasse ich als David zu? Wie viel vom Fleisch, von der Sünde, lasse ich als Christ zu in meinem Leben? Und wir werden sehen, dass David auch immer wieder mal der Art des Sauls etwas Raum gegeben hat. Dem müssen wir leider uns auch stellen morgen Abend. Das Tolle ist, dass wir dann aber auch sehen, wie Gott damit umgeht und wie Gott aus so einem Unsinn eines halbherzigen Herzens auch was Wunderschönes macht. Aber heute Abend soll das Staunen mit uns gehen, und das ist ein ganz echtes Staunen, und das hat Substanz. Was möglich ist, wenn wir Gott und seinem Geist Raum geben? Was ist möglich, wenn Christus unser Leben verändert und bestimmt? Wenn die Jesusart uns bestimmt? Das ist heute Abend Thema. Und das ist das Staunen beim David. Es ist unfassbar, wie Gott sich in diesem Jungen ausdrückt. Es ist unglaublich. Und ihr Lieben, das soll uns als Ermutigung mitgehen, dass wir zu dem Maß, wie wir Gott zulassen, wie wir Gott zentriert denken und handeln, zu dem Maß werden wir erleben, dass er sich in unserem Leben als absolut real und treu und mächtig erweist. Das ist der Auftrag von uns Christen. Das bedeutet Glauben. Jesus, ich lasse dich selbst sein, für mich, durch mich und auch trotz mir. Ich lasse dich sein, wer du bist, Jesus. Zu meinen Gunsten, durch mich, zu anderen Gunsten. Und was da möglich ist, ihr Lieben. Mit dieser Kraft dürfen wir rechnen, mit dieser Realität dürfen wir rechnen. Und wir leben in einer Welt, die genau so eine Kraft einerseits braucht, aber vielleicht auch fürchtet. Weil das ist eine Kraft, die wir Christen haben, die man in dieser Welt so nicht kennt. Aber diese Welt braucht das. Denn an dieser Kraft wird die Welt heil, wird die Welt gesund. Wir brauchen Davids und Davidinen. Ja? Wir brauchen sie in jeder Form und Gestalt. Wir brauchen sie, diese Typen, die einfach dieses messianische Leben in die Welt tragen. Das ist unser Auftrag. Und das dürfen wir heute Abend mitnehmen. Da ist ganz viel Verheißung dabei.